Du guckst ja nie meine Streams, Christoph.
Ich bin halt ein beschäftigter Mann.
Ja, ja, genau. Ich vergaß.
Ich habe jetzt so ein bisschen angefangen, hier in so einen Stangengarten zu gehen. Ich war gestern hier so ein...
Stangengarten?
Nennt man das nicht?
Ist das nicht so, so eine Gay-Bar? Der Stangengarten?
Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben.
Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei Geschichten von der OMR geflunkert haben oder nicht, kommen wir zu der Auflösung wie immer. Nein, kommen wir zu der Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten von Folge 111, es ist eine Schnapszahl, hast du eigentlich einen kurzen dabei?
Ich habe immer einen kurzen in der Hose. Habe ich immer dabei. Graham, auf den hast du noch gewartet.
Nee, hab ich tatsächlich, ich war überrascht, finde ich gut. Die Self-Owns sind sehr wichtig. Außerdem muss man auch einfach mal Wahrheiten ins Gesicht.
Ich muss mich humbeln, wenn ich hier immer so viel austeile.
Stimmt,
ne?
Stimmt. Ich brauche dich gar nicht, humbeln.
Ich sorge für Yin und Yang.
Ja. Ja.
Schnapszahl,
111. Folge 111. Auflösung kommt nach der Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab 24 Minuten und 45. Und jetzt, die Reihenfolge weiß ich nicht mehr. Die weiß ich nicht mehr.
Du bist zuerst gewesen. Josch, sagt man ja, nicht ja. Josch seine Geschichte.
Nee, man muss immer so einen Schlangenlaut machen.
Josch Pasel. So ist Pasel entstanden.
Richtig, jemand versucht zu sagen, was ich gemacht habe.
Joschs Geschichte, der letzte Kunde, ein Burgerlieferant oder jemand, der bei einem Burgerladen arbeitet und die abends auch ausfährt, bekommt kurz vor Feierabend noch einen Auftrag rein und muss nochmal wirklich an den Arsch der Heide fahren und wirklich sehr weit raus, um einen Kunden noch einen Burger zu bringen, mit Pommes, glaube ich. Und er macht das natürlich und ist aber auch ein bisschen genervt, weil eigentlich hat er gedacht, Mensch, wenn jetzt keiner mehr anruft, kann ich auch mal 10 Minuten früher Schluss machen. Und er fährt dann zu diesem Kunden und wie er schon vermutet hat, der Typ wohnt wirklich super abseits, ist nicht so viel drumherum. Und die Häuser, die da stehen, da ist auch, glaube ich, sind die Lichter aus, also wirklich so kein Lebenszeichen so wirklich. Und er bringt dann den Burger und der Kunde ist ein sehr unangenehmer Mann, der, ich glaube, auch wirklich sehr leicht bekleidet, ihm die Tür aufmacht und auch ein bisschen, es mufft auch, glaube ich, in der Bude und es öfteren bekommt unser Burger-Lieferant auch die Kotze hoch, also er ist wirklich echt angewidert von der Wohnung und von dem Typen und es passiert eigentlich nichts in der Geschichte, aber es ist immer so, als würde es kurz davor sein, das was passiert, das ist sehr unangenehm, also der Typ kommt ihm sehr nahe und ich glaube, er zieht sich auch aus. Oder er ist von Anfang an in Unterhose, ne? Genau, er ist von Anfang an nur in Unterhose. Und kann er ja machen, ist ja seine Wohnung. Unser eins würde sich wahrscheinlich trotzdem was anziehen. Aber er gibt ihm auch das Geld. Ich glaube auch nur irgendwie 50 Cent Trinkgeld oder noch weniger, 5 Cent. Ja. Also echt sehr knauserig. Und unser Protagonist ist dann, als er es dann nach der Übergabe des Burgers, die sich ganz schön in die Länge zieht, dann endlich wieder aus dem Haus geschafft hat, sehr, sehr erleichtert, als er wieder in seinem Auto sitzt und von dannen fährt und dann auch noch im Rückspiegel, im Schein des Rücklichts sogar noch die Fratze des Mannes sieht, der ihm hinterhergegangen ist, glaube ich auch, der auch selbst sein Haus verlassen hat, um diesem Typen noch so ein bisschen zu stalken, während er in sein Auto steigt und von dannen fährt. Ja, ich habe ja schon während der Geschichte gesagt, dass ich da eine Vermutung habe und diese Geschichte ab einem bestimmten Punkt mit ganz anderen Ohren gehört habe. Normalerweise würde ich natürlich jetzt erst eure Meinung vorlesen. Allerdings ist es so, dass wir diese Folge vorproduzieren, weil Josh demnächst im Urlaub ist.
Wenn ihr das hier hört, brutzel ich unter der Sonne
genau,
in Italien.
Es wohnt aber weiterhin ein dreiköpfiger Kampfhund in seiner Wohnung, der diese Wohnung vor Einbrechern schützt. Also braucht ihr nicht vorbeikommen.
Richtig. Fluffy kümmert sich drum.
Genau, und deswegen sage ich jetzt hier direkt, was ich geglaubt habe. Und die Auflösung werden wir aber nicht, also die Abstimmung werden wir nicht nachholen.
Da müsst ihr dann bei Instagram gucken.
Da müsst ihr bei Insta einfach schauen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, wie der Hintergrund dieser Geschichte ist. Und zwar ist diese Geschichte nicht eine Hörergeschichte, sondern eine Vorlesergeschichte. Diese Geschichte ist nämlich auf jeden Fall Josh passiert, als Josh nicht Burger ausgefahren hat, sondern Pizza, glaube ich, ne? Bei Pizzaflitzer in Heslingen oder Zeven. Und ich habe das schon früh vermutet, aber ab dem Zeitpunkt, wo es darum ging, dass der Typ in Boxershorts ist, wusste ich, dass du das warst, der die Pizza gebracht hat. Du hast nämlich die Geschichte mir auf jeden Fall erzählt und du hast danach auch erzählt, weil ich dir das danach schon gesagt habe, dass du glaubtest oder du sie auf oder vielleicht sogar auf jeden Fall auch schon mal im Podcast erzählt hast, ne?
Ich glaube ja. Also ja, die Geschichte ist
ja, erzähl
wahr.
Mal.
Ja, die ist wahr. Es ist mir nahezu exakt so passiert, nur dass es halt eben kein Burger war, sondern eine Pizza. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie irgendwie, ich glaube in den ersten 10, 20 Folgen oder so, irgendwann kam, glaube ich, mal eine Frage, ob uns was Gruseliges passiert ist oder irgendwie sowas. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich die schon mal irgendwann erwähnt habe. Bin ich mal sehr gespannt, wie da die Meinung der Leute bei Instagram dann so sein wird, ob es jemand erkennt oder wiedererkennt. Ja. Der Geschichte gibt's gar nicht so mega viel hinzuzufügen. Es ist mir tatsächlich genauso passiert. Es war der letzte Kunde an so einem Abend und es war einfach ultra, ultra unangenehm. Die Wohnung war das Widerlichste, was ich je gesehen habe. Es war wirklich diese verkrustete, verschimmeltes Besteck, mit dem man das dann noch essen wollte und so. Es hat bestialisch gestunken. Es war auch so ein bisschen, also so eine Pizza, wir haben halt die immer in solchen Metallboxen gehabt. Das heißt, ich musste die reinbringen oder ihm auf so einer Pappe geben. Wir haben nicht diese Kartons gehabt, die man einfach so an der Tür übergibt.
Aber ich meine, das haben ja auch die Pizzalieferanten jetzt, die zum Beispiel bei mir auch mal an der Tür klingeln und so. Ja. Ne? Aber die stehen im Treppenhaus und dann holen die das da raus und dann geben die mir das in die Hand. Also ich gebe denen nie, und ich sag dir auch ganz ehrlich, ich haben wir schon mal drüber gesprochen.
Ja, ja.
Ich hätte auch gar keinen Bock, dass die in meine Wohnung kommen. Also hat der dich dazu so ein bisschen...
Nee, das ist tatsächlich bei uns relativ normal gewesen. Also es war früher, keine Ahnung, ich kenne das so, klar, ein paar gibt man das auch an der Tür und wir hatten auch diese Pappschachteln, aber dann bleiben die halt nicht so lange warm. Das heißt, meistens haben wir diese Metallboxen ausgeliefert und ich komme ja vom Land, da war das irgendwie normal. Du gehst dann rein, die zeigen in die Küche, du gehst hin, legst es da irgendwie hin und fertig. Also ich glaube, ich habe mehr Leuten das irgendwo auf den Tisch oder in die Küche gebracht, als an der Tür gegeben.
Okay.
Das war einfach so.
Okay.
Und deswegen war es bei ihm auch, bei ihm war es halt so, dass ich dachte, ey, hier, ich kann dir das auch hier eben so rausgeben. Also nee, leg davon auf den Tisch. Und es war nicht ungewöhnlich, dass jemand dich dann in die Wohnung bittet, sondern
okay.
Da gehst du dann einfach irgendwie rein, legst es dahin und fertig. Ja. Und dann hat er mich aber irgendwie seltsam verfolgt. Vor allem, er hatte wirklich auch einfach das Licht ausgemacht, draußen und drinnen, während er noch quasi vor mir stand und die Tür noch offen
aber
war.
Aber drinnen, das musst du nochmal eben erzählen. Also ich meine, draußen, gut, komischer Stromsparer oder so, der dann draußen das Licht ausmacht.
Du musst vorstellen, er steht noch vor dir, also er steht in der Tür, sagt so tschüss, ich stehe so vor.
Ach so, beim Schluss jetzt, oder
ja,
was?
Ja, ja.
Ach so, okay.
Und dann steht er quasi vor dir, guckt dich noch an, grinst dich an und macht dann das Licht draußen und drinnen aus, dass er komplett im Dunkeln steht.
Ja, schon gruselig, aber vor allem auch unhöflich.
Ja, das auch. Also, aber das dann gehe ich halt weg und dann läuft er mir halt nach.
Okay, das ist sehr weird.
So, und dann gehe ich halt irgendwann durch diese Bäume so durch, gehe so zum Auto, drehe mich um.
Wie lange war der
überhaupt
dieser
nicht
Weg
lange.
Ungefähr?
Der war in meiner Geschichte ein bisschen länger. Das sind halt irgendwie, keine Ahnung, 15, 20 Meter oder sowas.
Naja, gut. So lang wie mein Hausflur?
Ja, vielleicht. Und dann drehe ich mich irgendwann um und stehe da so zwischen den Bäumen und gucke mir hinterher. Und das war der Moment, wo ich sagte, okay, nee, stopp jetzt. Und bin halt schnell zum Auto.
Alles. Du warst auch 19 so?
Ja, ich müsste 19, ja. Maximal 20 gewesen sein oder sowas. Ich hatte meinen Führerschein ja dann auch gerade erst. Irgendwie so in dem Dreh. Ich war noch relativ jung. Der Typ war halt wirklich so Ende 40 oder sowas. Ich habe den danach auf die schwarze Liste setzen lassen. Weil ich halt auch meinte, okay, hätte ja sonst, wäre da auch halt noch irgendwelche Mädels, dass da hinfahren können oder sowas. Und ich meinte so, okay, kein Mensch soll da hinfahren müssen. Und
dann kriegt er keine Pizza mehr, oder was?
Nee, wir konnten halt immer sagen, okay, welche Leute dann irgendwie, wenn die anrufen und du die Telefonnummer, die Adresse eingibst, dann kommt da so eine Anmerkung von wegen, nee.
Und konntest du einfach sagen, ich mag den und den nicht?
Ich hätte auch sagen können, so Christoph keine Pizza. Das müsste halt erst irgendwie anders sehen und sagen, hä, wieso?
Ah ja, okay. Also steht auch dann in der Anmerkung so ein Kommentar auch noch. Ja. Von wegen, ist es creepy.
Du kannst reinschreiben, was du willst. Ja. Dann taucht halt irgendwas auf als Bemerkung. Meistens steht halt, diese Bemerkung ist eigentlich dafür, dass sozusagen, keine Ahnung, bei dem Kunden bitte darauf achten, dass die Pizza nicht zu dunkel wird. Oder bei dem Kunden immer Zwiebeln extra, weil der cool ist. Oder keine Ahnung was. Du kannst aber auch reinschreiben, creepy Typ, bitte nicht annehmen.
Okay. Und weißt du, ob danach nochmal eine Bestellung kam?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also nicht. Die hatte auch vorher ja nie bestellt. Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Bei mir nicht. Ich habe ja auch eine ganze Weile da gearbeitet.
Schräger Typ. Warst du nochmal da?
Nee. Nee. Ich fand's wirklich richtig gruselig.
Wollen wir nochmal hinfahren, nochmal klopfen? Und wir klopfen in Unterhose? Hallo?
Ich muss da nicht nochmal hin. Also nicht, weil ich jetzt ein großes Trauma davon hätte, aber einfach, weil der Typ halt wirklich einfach eklig war.
Du bist doch erst einen Tag später da rausgekommen, ne? Du hast doch genau.
Ja, das war meine Geschichte.
Mann.
Wie gesagt, für viele oder für einige vielleicht schon bekannt. Wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass die erwähnt wurde. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr sie wieder erkannt habt oder nicht. Und falls ihr hier gerade am Durchbingen seid, vielleicht wisst ihr noch, in welcher Folge ich das mal erwähnt hatte. Würde mich interessieren, dann höre ich da nochmal rein.
Mich würde vor allem interessieren, wie viele Leute das genauso auch gewusst haben.
Ja.
Und sich sicher waren und nicht, jetzt klingelt es bei mir.
Sondern
stimmt,
die es gehört haben und sagten, das ist doch Josh passiert.
Genau. Ja. Okay, krass. Das ist deine zweite Geschichte sozusagen. Also die eine Geschichte ist dir nicht passiert, die ist eher deiner Ex-Freundin passiert oder ihrer Schwester.
Ah, ja, du hast recht. Ich habe mich halt gewundert, was du meinst.
Und ich hatte einmal die Geschichte mit meiner creepy Nachbarin.
Stimmt.
Waren das dann so die drei, ne?
Ja, das waren die drei.
Aber ich hatte noch eine mit meinem Opa.
Hä? Die im Podcast drin vorkam?
Ja.
Was war das denn für eine?
Schicksalsschlag hieß die, glaube ich.
Mit dem Flugzeug? Nein.
Mit dem, der was? Eigentlich immer was anderes werden wollte. Mit den Brüdern und so.
Oh ja, der irgendwas Alkoholikermäßiges war da genau. Auch mit drin. Oh ja, ich erinnere mich.
Ja.
Stimmt.
Genau.
Ja, ich warte ja noch auf eine von dir.
Worauf?
Ich möchte jetzt nicht erwähnen. Es gibt noch eine, die ziemlich sicher auch mal im Podcast erwähnt wurde, wo ich auch damals schon meinte, das wäre eine coole Geschichte gewesen. Verrate ich dir vielleicht später.
Von mir? Ja. Die fällt mir jetzt nicht ein.
Kann sein. Weil ich glaube, weil du die auch nicht abgespeichert hast als eine, oh ja, geil, das wäre eine coole Geschichte. Und ich habe die, du hast mir die erzählt und dachte ich so, das wäre voll geil, warum hast du die nicht genutzt?
Wie lange ist das her, dass mir das passiert ist?
Super lange her. Ist egal. So, aber bevor wir jetzt hier uns darin wieder verlieren, wie so oft in diesem Podcast, reden wir noch ganz kurz über Christophs Geschichte das letzte Mal. Die hieß das dunkle Auge, das schwarze Auge,
das dunkle Auge.
Und in dem dunklen Auge ging es um Karl oder Kurt glaube ich. Der mit
Karl war deine Geschichte.
Karl war meine Geschichte, du hast recht.
Oh.
Um Kurt, der mit seinem Hund einen kleinen Spaziergang macht. Ich glaube, der kommt aus dem Ort Tremmel und marschiert dann irgendwie los und geht Richtung Moor, weil er da mit seinem Hund irgendwie im Wald, da kann der Hund ein bisschen toben und schnüffeln. Und
nicht im Wald. Im Moor.
Im Moor, ja gut, meine ich doch. und kann irgendwie Enten jagen und so weiter. Und unterwegs kommt er auch noch an einem Festplatz vorbei, an dem gerade irgendwas für so ein, ich glaube, es ist, was ist das, Oktober, November oder sowas, in irgendein so ein Fest wird da aufgebaut. So ein
Dorffest, genau. Das Tremmler Tanzfest.
Das Tremmler Tanzfest, richtig. Wer kennt's nicht? Auf jeden Fall geht er dann zum Wasser und merkt dann, dass das Wasser in dem dunklen Auge seltsam brodelt. Das ist nicht so ruhig, wie man denken würde in so einem Moor. Das liegt nicht einfach so da, sondern das brodelt und blubbert vor sich hin. Und über dieses Blubbern hinweg hört er plötzlich noch ein seltsames Geräusch. Und zwar könnte er schwören, dass das Klingeln einer Glocke ist. Und dann machen wir den Wellbrock und springen in der Zeit zurück. Anno dazumals als, wie ist der Ort?
Gibt keinen Namen.
Okay.
Eine schöne Stadt.
Als dort noch eine wunderschöne Stadt stand, die aber nur einen schönen Anschein hatte. Denn in dieser Stadt herrscht die Sünde und alle Leute benehmen sich richtig scheiße, was auch der Pastor oder Priester oder
Pfarrer,
der Dorfpfarrer, leider zugeben muss. Er sieht nämlich zum Beispiel noch, wie seine Frau aus der Kollekte klaut, wie auf der Straße irgendwelche Leute ihren Rausch ausschlafen und irgendwie sind alle halt scheiße.
Und inklusive ihm eigentlich auch.
Weil er abends säuft er, glaube ich, den Messwein oder irgendwie.
Der säuft Wein und er macht so, ich habe so also ein bisschen Völlerei geschrieben, weil obwohl er eigentlich satt war, kommt er noch sich die Finger lecken wieder aus der Speisekammer und so.
Ja, und dann abends nämlich, als er sich dann den den letzten Tropfen Wein, der das Fass zum Überlaufen bringt, eingießt.
Ja, komm, ja.
Dann passiert's nämlich, dann tropft nämlich nicht nur der Wein aus deinem Kelch, sondern auch Wasser vom Himmel. Und zwar in solchen Massen, dass eine wahre Sintflut über dem Ort ergeht, der sich in einer Talsenke befindet. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil jetzt alles aller Boden um diese Senke aufweicht und das Moor in den Ort drückt und damit innerhalb von kürzester Zeit alles und jeden erdrückt und erstickt, der sich dort drin befindet, bis dieser Ort einfach weg ist. Und so wie ich das richtig verstehe, ist das dann das dunkle Auge. Ist das richtig? Oder ist das das gesamte Moor?
Nee, das ist der See.
Genau. Der See, ne? Der See ist der Ort. Ja, genau. Dann springen wir nämlich wieder in die Gegenwart und sind wieder bei dem guten Kurt, der sieht noch drei Jungfern oder sowas, drei Frauen.
Drei Frauen, genau.
Die, und da hat es mich so ein bisschen verloren. Die sind da irgendwie und ich glaube, dann verschwinden die wieder und er wundert sich irgendwie, was das ist und geht dann zurück und liest, das lässt ihn dann nicht los und dann liest er was über die Historie von dem Ort oder dem See und findet dann raus, dass es dort mal einen Ort gab und alle gestorben sind und irgendwie vom See verschluckt und gehalten werden, außer den drei Jungfern, die einmal pro Jahr raus dürfen, wenn dieses Fest da ist, um an diesem Tanzfest teilzunehmen.
Quasi.
So in etwa, ne?
Ja.
Ja, okay. Und das war's auch. Und wir können natürlich auch hier wieder nicht sagen, was ihr glaubt, aber ich habe letztes Mal schon die Vermutung gehabt, das ist so eine lokale Legende. Ich weiß, dass es mindestens eine Stadt gibt, die unter Wasser steht, weil ein Damm gebaut wurde, glaube ich, oder irgendwie sowas und dann so eine Stadt geflutet wurde oder geflutet werden musste. Da mussten alle Leute ausziehen, aber sie haben die Stadt nicht abgerissen, sondern das heißt, du kannst irgendwo jetzt tauchen und dann siehst du eine Kirche und sowas, ja.
Weißt du wo? Deutschland?
Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen Amerika, aber ich weiß es gerade nicht. Findet man auf jeden Fall, wenn man irgendwie einfach nur googelt, so Stadt unter Wasser oder so. Ja, und das mit diesen Jungfern, da habe ich auch gedacht an, woran musste ich nochmal denken?
Odyssee hast du irgendwas gesagt.
Ja, stimmt, die Odyssee, die drei Frauen da. Ich habe das nicht nochmal nachgelesen, was in der Odyssee passiert. Aber hat mich an so mehrere alte Sachen erinnert und irgendwie kommt mir das so vor wie so eine typische, vielleicht sogar deutsche Legende von irgendeinem Ort. Vielleicht wirklich einfach irgendein Moor, wo man sagt, jo, früher ist hier sowas passiert und das sagt man sich da halt einfach. Ich sag deswegen, du hast es dir nicht ausgedacht und das beruht auf so etwas.
Da hast du recht.
Ja.
Da hast du heute recht.
Ich habe fast immer recht, Christoph.
Das stimmt, ja. Meine Geschichte über das Dunkelmoor und das schwarze Auge bezieht sich auf das Schwarze Moor, was im bayerischen Rhön am Dreiländereck von Hessen, Thüringen und Bayern liegt und zum Biosphärenreservat Rhön gehört. Das ist 66,4 Hektar groß, genau so groß wie in meiner Geschichte. Und ist eines der größten Moorkomplexe aus Niedermooren und einem weitgehend unberührten und intakten Regenmoor in der Rhön. So viel sagt mir auf jeden Fall Wikipedia.
Okay.
Unter anderem ist es auch Bestandteil des europaweiten Schutzgebiets und es ist generell eines der bedeutendsten Hochmooren in ganz Mitteleuropa. 2007 wurde das Moor in die Liste der 100 schönsten Geotope Bayerns aufgenommen.
Okay.
So viel zum Schwarzen Moor in der bayerischen Rhön. Bin mal gespannt, wir haben ja keine Abstimmung gemacht und das ist ja auch das nächste.
Ja,
der
es gibt
Folgen,
auch gar keine Kommentare.
Genau,
ne? Es
gibt da nämlich, wir nehmen die Folge jetzt schon auf, bevor die Folge mit dieser Geschichte rausgekommen ist. Das heißt, wir können jetzt auch nicht in die Kommentare gucken und lesen, wer von euch aus Rhön oder aus Bayern das kennt oder auch wer aus nicht aus Bayern kommt und das kennt. Deswegen bin ich mal sehr gespannt,
was
da dann am Ende stehen wird und wie viele diese Sage kennen. Und zwar geht es um die Sage des versunkenen Dorfs und um die Sage der Moorjungfern. Eigentlich sind es zwei Sagen, aber man kann eigentlich beide in einem Atemzug erzählen, weil sie beide eigentlich um dasselbe gehen. Und zwar versank vor undenklicher Zeit im Schwarzen Moor eine schöne Stadt, beziehungsweise ein großes Dorf, weil die Einwohner nicht von ihrem sündhaften Leben ablassen wollten. Da herrschte Sodom und Gomorra in dieser Stadt.
Das hattest du noch geschrieben in deiner Geschichte. Und da
genau.
Ja, Sodom und Gomorra für alle nicht-christlichen,
nicht-bibelfesten,
das waren zwei Städte in der Bibel, die auch so sündig waren und deswegen von Gott vernichtet wurden.
Genau, ich glaube, die eine war schlimmer als die andere. Ich weiß nicht mehr genau, welche. Und dann hat man irgendwie ein paar Leuten erlaubt, da rauszugehen und dann aber gesagt, die dürfen nicht zurückblicken, weil Gott hat diese Städte ausgelöscht mit, ich glaube, ja, so Meteoriten oder so hat er darunter geballert. Und als die eine, ich glaube die Mutter oder so, die hat sich umgedreht und ist dann zu einer Salzsäule erstarrt, ne? Weil die sich umgedreht hat und das nicht durfte.
So bibelfest bin ich dann auch wieder nicht.
Genau, also irgendwie so. Genau, auf jeden Fall war in diesem, in dieser Stadt eben auch die Sünde hat da gehaust und die Leute haben sich da wirklich daneben benommen. Und dann hat das Mo diese Stadt verschluckt. Und an die Stelle der Stadt trat ein unergründlich tiefer schwarzer See, der nach und nach bis auf die wenigen schwarzen Löcher und eben das Moorauge, das sagt man auch so, in dem Moor, eben alles überdeckt hat. Also war wahrscheinlich ein bisschen anders als in meiner Story. Ich habe für mich in der Story nur was gebraucht, warum da jetzt das Moor. Ja. In meiner Story existierte das Moor sowieso rechts neben dem Städtchen, was in der Senke lag. Und dann hat einmal das Unwetter das da reingedrückt sozusagen.
Da habe ich mich gefragt beim Hören, ob Moor so funktioniert.
Nein, wahrscheinlich nicht.
Ja, ich weiß, ja, also ich kenne mich dafür nicht. Ich bin kein Moorologe, ich kann das nicht so richtig sagen.
Und es ist aber nicht so, wie du jetzt vermutet hast, dass die Leute alle gestorben sind, sondern ganz im Gegenteil. Die haben weitergelebt. Das Glockenläuten und das Brodeln hört man, wenn diese ganzen reumütigen Bewohner alle in die Kirche pilgern, wenn die Glocke läutet, um sozusagen, ja, Buße zu tun, um ihren ganzen Sünden.
Das ist cool.
Und dann fangen die an, alle in die Kirche zu laufen und die Glocke ertönt und dann fängt das Moor an zu brodeln und man hört und man soll angeblich, wenn man jetzt im Dunkelmoor, am Schwarzen Moor bei diesem Auge steht, soll man eben das Glockenläuten oder die Turmuhr hören. Das Moor soll brodeln. Mhm. Und man soll auch, das kam in meiner Geschichte nicht vor, einen Hahn hören, der kräht. Mhm. Der auch in der Stadt ist und kräht, wenn es da Tag wird. Gibt mehrere, ja, Berichte von Menschen, die das gehört haben wollen oder diese Erfahrung gemacht haben wollen. Genau, das ist die Story über das versunkene Dorf im Schwarzen Moor. Und dann gibt es eben auch noch die drei Moorjungfern, die als einzige Bewohner dieses Städtchens, denen ist es erlaubt, einmal im Jahr bei der Kirmes oder beim Kirmestanz aus dem See, aus diesem schwarzen Auge sozusagen herauszukommen und dann eben für eine Nacht da tanzen dürfen.
Das ist wie ihr Stiefelriemen, Bill.
Der einmal in 100.000 Jahren, das ist aber Davy Jones. Stiefelriemen, Bill ist das nicht.
Aber nee, dann ist das William Turner, ist das am Ende. Spoiler.
Der dann ja der quasi der neue mit, ja, Kapitän der, stimmt, der Flying Dutchman wird. Ja, so ähnlich, genau. Und die Moorjungfern ist es ein bisschen andersrum. Kurt trifft die ja sozusagen, bevor die aufs Fest gehen am Wasser.
Ja.
Normalerweise würde man die danach treffen, weil die erst tanzen gehen, dann gehen die wieder zum See, waschen sich und tauchen dann wieder ab.
Okay.
Genau, und es gibt eine Sage, dass sie einmal es verpasst haben, vor Sonnenuntergang wieder ins Meer zu gehen. Und seitdem durften die nie wieder rauskommen, wurden nie wieder gesehen. Und einer der Teiche in diesem Moor hat sich blutrot gefärbt.
Gott.
Und seitdem hat man sie nie wieder gesehen. Ja, würde mich sehr, sehr interessieren, wer aus dieser Gegend kommt und diese Sage kennt. Das ja, würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Und auch, ob es da vielleicht auch so von euch vielleicht sogar wirklich Leute gibt, die auch schon Leute kennen, die das gehört haben wollen, es vielleicht sogar selber gehört haben. Da freue ich mich immer bei der Auflösung drauf, wenn wir so vor allem auch so deutsche Sagen haben, die man, ne, zum Beispiel wie die Teufelsgrube, ich glaube, ja, da hatten wir sogar Leute, mein ehemaliger Chef, der kam aus der Ecke, stimmt, der kannte das sogar. Das war witzig.
Stimmt.
Ja. Genau, so viel zum dunklen Auge.
Ich hatte gerade noch eine Frage zu deinem
schwarzen Auge, Entschuldigung.
Ich hatte gerade noch eine Frage zu deiner Geschichte, aber ich glaube, ich habe sie mir gerade beantwortet.
Ja.
Ich fand eine Formulierung ganz komisch. Du hast irgendwie geschrieben, Kurt sah, wie einige Bewohner der Marsch den Himmel aufstiegen, als Petra den See erreichte.
Ja.
Und ich dachte die ganze Zeit, Vögel. Da stirbt irgendwer. Ja, ja, das sind einfach Vögel, die fliegen.
Ja.
Ich dachte die ganze Zeit, was ist das für eine Formulierung? Wer stirbt denn da? Und ich dachte, okay, läuft der Hund dahin und beißt Fische tot?
Und die Seelen steigen in den Himmel auf? Das wäre ein bisschen zu doll in die Ecke gedacht.
Deswegen, ich habe am Anfang gedacht, ich hätte irgendwie Bewohner des Sees. Ich habe schon beim ersten Vorlesen der Geschichte, kam mir der Satz irgendwie komisch vor.
Okay.
Und habe es mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, aber dann vergessen, nicht darauf anzusprechen. Und jetzt gerade wollte ich es wieder fragen und dachte dann so, ja stimmt, du erwähnst ja die Enten und sowas vorher. Ja gut.
Ja. Ja, stimmt. Okay, ja, ich hoffe, es ist nicht mehr Leuten so gegangen.
Wenn doch, jetzt habt ihr es, jetzt wisst ihr, aber vielleicht, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so das nicht versteht.
Ja, garantiert, ja.
Wieder einmal haben Josh und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Ich bin ja jemand, dem es immer schwerfällt, neue Routinen, die einem auch gut tun, ins Leben zu integrieren. Da muss man mir das in der Regel immer sehr, sehr einfach machen, damit das klappt. Und unser Werbepartner AG1 hat es mir da sehr, sehr einfach gemacht. AG1, für alle, die es nicht kennen, das ist dafür da, um euch täglich ein Nährstofffundament zu bieten. Das ist ein Pulver, das besteht aus mehr als 70 Zutaten aus natürlichen Lebensmitteln. Und damit spart man sich dann zum Beispiel sehr viele andere Nahrungsergänzungsmittel, da ihr damit schon super viele wichtige Vitamine, Mineralstoffe und so weiter aufnehmt. Christoph und ich nehmen es jetzt beide seit einer ganzen Weile und das wird sehr schnell zu so einer Art morgendlichem Ritual, wie für andere Kaffee trinken oder auch für mich Kaffee trinken. Ich stehe auf und während mein Hund gerade ihr Futter morgens isst, kann ich mir in weniger als einer Minute schnell meine Portion AG1 machen und decke damit dann schon einen Großteil meines Vitamins- und Mineralstoffbedarfs direkt zum Start des Tages ab und habe das quasi schon mal einen Haken hintergesetzt. Das ist natürlich jetzt kein Ersatz dafür, sich dann den restlichen Tag wie Scheiße zu ernähren, aber das ist eine sehr hochwertige und vor allem sehr, sehr einfache Lösung da, für eine routinierte Basis zu sorgen, auf der man dann aufbaut. Also falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr das super entspannt monatlich als Abo machen und nach Hause geliefert bekommen. Ganz ohne Vertragslaufzeit und ihr könnt jederzeit kündigen oder pausieren. Vor allem aber könnt ihr AG1 wegen der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie ganz einfach mal ausprobieren und schauen, ob das in euren Alltag auch so reinpasst und euch auch so bereichert. Wenn ihr jetzt auf drinkag1.com/altbau geht, bekommt ihr außerdem noch eine Flasche Vitamin D3 plus K2 und 5 Travel Packs gratis beim Abschluss des Abos on top. Also drinkag1.com/altbau. Alle Links sowie alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe findet ihr natürlich wie immer im Link in den Shownotes. Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, neue Folge, neue Geschichte. Christoph darf heute anfangen und darf seine Schnaps...
Also, aber ganz kurz, das haben wir letztes Mal gar nicht gemacht, aber warst du schon, wie findest du Moor?
Ich komme ja aus einer Gegend in der Nähe von mir zu Hause gibt es ja das Moor in, wo ist das, Stade? Bin ich gerade. Aber auf jeden Fall nicht so weit von mir. Ein guter Kumpel von meinem Bruder kommt aus dem Moor und da war ich schon, ich finde es super schön da.
Ja, ne?
Ist cool.
Ja, bei mir auch. Bei mir gibt es einmal das Hamburger Moor, das ist direkt da, wo ich herkomme und dann ist ja noch das Teufelsmoor bei uns in die Ecke.
Stimmt.
Das ist geil. Wir waren da mal, das ist so ein Magic Moment aus meiner Schulzeit, weil wir mal einen Ausflug ins Moor gemacht haben.
Ja.
Und da gibt's ja fleischfressende Pflanzen, unter anderem wachsen ja Sonnentau zum Beispiel. Und da haben wir dann eben so Flora und Fauna uns angeguckt und das war mega geil. Am Ende, das werde ich auch nie vergessen, war ich, leider der hatte so Pech und hat mich, Mann, irgendwo ins scheiß Moor gesetzt. Und wo setze ich mich rein? In Hundescheiße.
Ach nein, also?
Ja, und dann bist du in einer, ich glaube,
gibst
ja,
du hast dich eingeschissen und hast versucht,
nein,
das zu verbergen.
Nein, dritte, vierte Klasse, kannst du dir vorstellen. Ja. Wenn der ganze fucking, die ganze halbe Schule dahin fährt und ein Kind läuft da mit Hundescheiße an der Jacke rum, kannst du dir vorstellen, wie der Rückweg war. Will ich die vergessen? Oh. Scheiße im Rücken. Oh.
Hey. Und ja. seitdem hasst du es da.
Seitdem hasse ich das Moor. Nee, ich war noch einmal, ich war noch ein paar Mal da, aber ich war vor allem noch mal einmal vor gar nicht allzu langer Zeit noch mal da mit meiner Freundin spazieren, die aus der Stadt kommt.
Mhm.
Und es war sehr schön.
Mit Kind?
Nee, da gab es das noch nicht.
Okay. Nee. Ja, finde ich auch schön. Also, ich dachte eine ganze Zeit, es gibt es nur bei uns hier im Norden, ich weiß gar nicht warum, aber weil das bei mir um die Ecke ist.
In den Bayern.
Aber Bayern gibt es
wohl auch eins der schönsten Moore.
Ja, das hat irgendein Bayer geschrieben bei Wikipedia.
Eins der größten Moore Mitteleuropas und bedeutendsten. Das hat kein Bayer geschrieben.
Das hat kein Bayer geschrieben, das stimmt wohl. Gut, aber auch kein Bayer geschrieben hat, ist Christophs Geschichte von heute.
Mann, wir brauchen einen Supercut, ne, von allen Auflösungen. Wir brauchen ihn, Leute. Gut, also soll ich mal?
Ja, fang mal an.
Okay. Eieiei, 111, mein lieber Scholli. Meine Geschichte heißt Verlängerter Aufenthalt. Dicke Eisschollen glitten über die Oberfläche des schneidend kalten Flusses, als Nina mit ihrem Fahrrad über die morsche Holzbrücke Richtung Sedding fuhr. Mit einem dicken Wollschal vermummt radelte die Abiturientin jetzt schon seit fast 20 Minuten durch die Eiseskälte. Ihr Ziel war das Seddinger Haus des Schreckens. Nina kannte fast alle Schauermärchen über das verlassene Gebäude, was man einer alten Frau gehört hatte und schon seit mehreren Jahren leer stand. Vom bösen Geist der toten Besitzerin bis zu Satanisten, die sich in dem Gemäuer eingenistet hatten, um dort blutige Feten zu feiern, war fast alles dabei. Sogar von einem Monster sprach man in den unteren Klassen der Gesamtschule. Die Sechsklässler und Kicker des SV Gretschendoll waren sich sicher, das Monster hätte sich den kleinen Benjamin geschnappt, der während einer Nachtwanderung mit dem SV spurlos verschwand. Nur ein Fetzen der Trainingsjacke des Jungen hatte man gefunden. Das war jetzt ein Jahr her. Die Polizei ging von einem perversen Kindesentführer aus. Schrecklich war das. Wenn Nina daran dachte, taten ihr die Eltern des Jungen fast noch mehr leid. Je dichter sie dem Randbezirk der kleinen Stadt am Fuße der Weinberge kam, desto weniger Häuser zählte sie am Straßenrand. Auf einen Bus konnte man hier vermutlich ewig warten. Langsam, aber sicher kroch die Kälte durch Ninas dicke Fäustlinge und ließ ihre Fingerknöchel ertauben. Zum Glück war es nicht mehr weit. Was Nina eigentlich bei dem Horrorhaus wollte, wusste sie selbst nicht so genau. Auf jeden Fall wollte sie der Sache auf den Grund gehen, wollte wissen, ob es dort wirklich Satanisten gab. An Geister oder Monster glaubte sie natürlich nicht, doch die ganzen Geschichten hatten sie neugierig gemacht. Nina hatte wenig Freunde, war eine Einzelgängerin, wie man sagte. Zeichnen, Lesen, laute Musik und Geige waren ihre Hobbys. Alles Dinge, die man alleine tun konnte und mit denen ihre Mitschüler nichts anfangen konnten. Nur Fabian, den alle Stinkian nannten und der jetzt seit knapp einem Jahr in ihre Klasse ging, teilte Ninas Musikgeschmack und ihre Leidenschaft fürs Zeichnen. Doch auch wenn Nina nicht zu den Schülern gehörte, die Fabian ärgerten, versuchte sie ihm dennoch so gut es ging aus dem Weg zu gehen. Leider steckte nämlich mehr Wahrheit in seinem unschönen Spitznamen, als sie zugeben wollte. An einer Kreuzung bog sie rechts ab. Von da aus führte der letzte Kilometer zum Haus einen sandigen Weg aus Kies entlang, der sich an gefrorenen Feldern und nackten Bäumen entlang schlängelte. Kohlschwarze Krähen hüpften durch die kahlen Äste über Ninas Kopf und die Gekrähe legte ihr eine Gänsehaut in den Nacken. Das Haus des Schreckens war nur noch wenige Meter entfernt. Die Fensterscheiben waren zertrümmert und das Dach so undicht, dass Nina sich wunderte, dass das ganze Gebäude noch nicht weggeschwommen war. Zu dieser Jahreszeit war der kleine Vorgarten nicht existent. Nina erinnerte sich an die Bilder des Hauses, die im letzten Jahr in der Zeitung abgedruckt waren. Im Sommer kletterten die Pflanzen bis kurz über die Regenrinne des Daches und warfen dunkle Schatten über den kleinen gepflasterten Weg zum Haus, der dadurch nur noch uneinladender wirkte. Jetzt lag der Garten brach und spitze Eiszapfen ragten von der Regenhinne herunter, die drohten, jeden Eindringling zu erschlagen, der es wagte, das Haus zu betreten. Nina lehnte ihren Drahtesel an einen Baum und rieb sich mit beiden Händen die Schultern. Auch wenn das Haus am Arsch der Welt lag und es hier garantiert niemand auf ihr Fahrrad abgesehen hatte, schloss Nina ihr dickes Bügelschloss zwischen Vorderrad und Rahmen. Danach förderte sie eine kleine Taschenlampe aus ihrem Rucksack zutage und betrat das Grundstück. Die Haustür war nicht verschlossen. Der Türknauf quietschte ein wenig, als Nina nach ihm griff und ihn nach rechts drehte. Lautlos schwang die Tür auf. Hinter ihr verbarg sich das absolute Chaos. Der Holzboden wellte sich, weil das Wasser, was durch das undichte Dach gesickert war, die Dielen nach oben gepresst hatte. Ein schwerer Querbalken der Dachkonstruktion hing diagonal von der Decke herab und versperrte den Durchgang zum angrenzenden Zimmer. Scherben zerstreuten sich über den Boden und Nina war froh, dass sie festes Schuhwerk trug. Funktionierende Elektrizität gab es nicht, doch obwohl von draußen genügend Licht durch die kaputten Fenster kam, wirkte die Beleuchtung im Haus eher fahl und Nina hatte Mühe, sich zurechtzufinden. Der Raum, der einmal eine Küche gewesen sein musste, war ebenfalls komplett verwüstet. Ein Backofen lag mit gesprungener Scheibe verkehrt herum auf dem Boden. Der Kühlschrank stand offen und verpestete die Luft mit stinkenden Schimmeldämpfen. Überall lag Holz des zerstörten Mobiliars herum und in der Wand steckten spitze Küchenmesser und Gabeln. Nach Satanisten sah das hier nicht wirklich aus, dachte Nina, auch wenn sie natürlich keine Ahnung hatte, was Satanisten eigentlich so taten. Doch nicht nur in der Küche roch es unangenehm. Das ganze Haus schien vor sich hin zu verrotten. Egal in welches Zimmer Nina auch linste, überall stieg ihr ein ungenehmer Geruch in die Nase. Genau definieren konnte sie nicht, doch ganz fremd war ihr der Gestank auch nicht. Die Treppe in den ersten Stock war nicht passierbar. Die Hälfte der Treppenstufen fehlte und Nina identifizierte unter all dem Dreck und Chaos auf dem Fußboden das nötige morsche Verbindungsstück, was irgendwann abgebrochen war. Sie schaute sich um. An dem Schrägbalken war definitiv kein Vorbeikommen. Doch das, was Nina hinter dem wuchtigen Holz vom Flur aus sah, war ehrlich gesagt nicht sonderlich spannend. Nur noch mehr Schimmel, Müll, zerstörtes Mobiliar und jede Menge Chaos. Die Küche hatte sie bereits abgehakt und im türlosen kleinen Gäste-WC gab es außer einer zerbrochenen Keramiktoilette und einem angelaufenen Waschbecken auch nicht mehr zu sehen. Enttäuscht seufzte sie auf. Wie kam es nur, dass es so viele Geschichten über das Haus gab? Selbst der Keller in ihrer Schule war gruseliger als dieses Abbruchhaus. Sie ging zurück zur Haustür. Doch in dem Moment, als ihr linker Fuß schon die von der kalten Luft steinhart gefrorene Fußmatte betrat, hörte sie plötzlich ein lautes Knarzen und drehte sich um. Hinter dem gesprungenen Wandspiegel zwischen Küche und dem kleinen Bad verbarg sich eine Tür. Voller Neugier zog sie ihren Fuß zurück ins Haus und ging auf den verborgenen Durchgang zu. Sie zog die Tür auf und spähte eine stockdunkle Kellertreppe hinab. Sofort hielt sie sich die rechte Ellenbeuge vors Gesicht. Der Gestank, der auch durchs ganze Haus waberte, schien aus dem Keller zu kommen und brannte ihr in der Nase. Wahrscheinlich nur noch mehr Schimmel, ging es Nina durch den Kopf. Obwohl sie nicht wirklich viel gesehen hatte und etwas enttäuscht war, entschloss sie sich zu gehen. Sie hatte vermutlich schon lange genug giftige Sporen eingeatmet und war nicht scharf darauf, im Keller auf die Quelle zu treffen und sich nachhaltig zu vergiften. Doch genau wie beim ersten Mal, als sie gehen wollte, wurde sie im letzten Moment ihres Handels durch ein Geräusch abgelenkt. Jemand weinte, und das Weinen kam keines Zweifels aus dem Keller. Da die Spiegeltür keine Klinke oder Knauf besaß, streckte Nina ihre Hand nach dem Rand. Allerdings kam ihr jemand zuvor. Denn kurz bevor ihre Finger die Seite des Spiegels berührten, wurde die Tür von innen aufgeschoben und Nina konnte für den Bruchteil einer Sekunde eine fahle Hand erkennen, die blitzschnell zurückgezogen wurde und in der Dunkelheit verschwand. »Hallo?« rief die Schülerin etwas verdattert. »Ist da unten jemand?« Doch niemand antwortete. Ein schwaches Gefühl von Unbehagen mischte sich mit dem Kribbeln der unendlichen Neugier in Ninas Bauch. Für den Moment vergaß sie den Gestank und gierte danach, zu erfahren, was sich dort unten verbarg. Das Schniefen war inzwischen verstummt und sie blickte erneut in das dunkle Unbekannte unter dem Haus. Die alten Holzstufen ächzten unter der Last von Ninas Gewicht, als sie hinabstieg. Sie fischte ihre kleine Taschenlampe aus der hinteren Gesäßtasche und ließ den Lichtkegel eine Gasse hellen Lichts die Treppe hinunterstrahlen. Unten angekommen, nahm sie den Geruch erneut wahr, der ihr nun sogar fast schon Kopfschmerzen bereitete. Sie versuchte, den Gedanken an eine Schimmelvergiftung aus ihrem Kopf zu verdrängen und wagte sich weiter vor. Im Gegensatz zum Stockwerk über ihr war es hier unten deutlich sauberer und aufgeräumter. Leicht benebelt von den Dämpfen wankte sie durch die Finsternis immer der schmalen Lichtgasse ihrer Taschenlampe entlang, bis sie an einer Wand zum Stehen kam. Sie blickte zu Boden. Am Fuße der Wand lag etwas auf dem Boden, was aussah wie ein Stoffbündel. Nina ging in die Hocke und hielt den Strahl ihrer Taschenlampe darauf. Für den Bruchteil einer Sekunde setzte ihr Herz aus. SV Gretschendoll entzifferte die Abiturientin auf dem eingestickten Logo der gestreiften Trainingsjacke. Benjamins Jacke, der Junge, der letztes Jahr bei der Nachtwanderung verschwunden war. Neben dem Stoff lag noch etwas anderes auf dem Boden. Ein Stück Papier. Jemand hatte etwas darauf gezeichnet. Mehrere Kinder, die in einer Gruppe hintereinander herliefen und Fackeln in ihren Händen hielten. Die Nachtwanderung, dachte sie. Das Unbehagen in Ninas Bauch überlagerte nun ihre kaum noch vorhandene Neugier. Sie wollte plötzlich nur noch weg. Wieder nach oben, an die Luft, weg von dem Gestank, weg aus dem Keller und raus aus dem Haus. Sie drehte sich um und ging schnellen Schrittes zurück zur Treppe. Ihr war inzwischen völlig egal, was es mit dem Wimmern auf sich hatte. Wer oder was sich noch alles im Rest des Kellergewölbes verbarg, war Sache der Polizei, die Nina als erstes rufen würde, wenn sie wieder zu Hause war. Sie schaute die Treppe hinauf. Dünne Streifen Tageslicht fielen durch die angelehnte Spiegeltür die Treppe hinab. Ein verräterisches Gefühl von Sicherheit verschmolz nun mit dem Unbehagen in Ninas Magengegend und beruhigte ihren Herzschlag für einen kurzen Moment. Doch dann tauchte vor ihr aus der Dunkelheit die fahle Hand ein weiteres Mal auf. Und Nina fühlte sich, als hätte man ihr mit der Faust in den Magen geschlagen, und alle Hoffnung fuhr aus ihr heraus. Aus den Tiefen des Kellers erhob sich an einem an die 3 Meter langen, dünnen Arm eine Hand aus der Dunkelheit empor und schlug Nina die Tür vor der Nase zu. Ein grässliches Summen erfüllte von jetzt auf gleich das Untergeschoss und hallte von der brüchigen Decke des Gewölbes wieder. Ninas Körper verkrampfte sich, wie ein Reh, was paralysiert in die Scheinwerfer eines Autos starrt und auf die Kollision wartet, verharrte sie bewegungslos am Fuße der Treppe und folgte mit ihren Augen der Bewegung des dünnen Arms, der sich nach und nach wieder zurückzog, bis er in der Dunkelheit unter der Treppe verschwunden war. Als das Summen verstummt war, umklammerte Nina eine unwillkommene Stille. Sie überlegte sich, was sie tun sollte. Sollte sie es riskieren, einfach die Treppe nach oben zu rennen? Dann riss sie etwas aus den Gedanken. 2 dünne, schier unendlich lange Arme schlängelten sich aus der Dunkelheit in den Schein ihrer Lampe. Die eine Hand umklammerte etwas zwischen den Fingern, was aussah wie ein Stift. Die andere Hand hielt ein Stück Papier in den Händen. Etwa einen Schritt von Nina entfernt, ließen die Hände die beiden Gegenstände auf den Boden fallen und glitten zurück in die Finsternis. Nina lenkte den Kegel ihrer Lampe auf das Blatt Papier. Darauf war eine Bleistiftzeichnung zu erkennen. Sie zeigte ein Mädchen mit einem Fahrrad neben sich. Das Mädchen stand auf einem verlassenen Kiesweg. Hinter ihr lagen leere Felder und kahle Bäume, in deren Ästen schwarze Vögel saßen, säumten den Pfad. Unter der Zeichnung hatte der Künstler seine Signatur bzw. einen einzigen Buchstaben gesetzt. Ein krakelig geschriebenes F entzifferte die Schülerin mit zugekniffenen Augen. Dasselbe F, was sie auch auf der anderen Zeichnung gesehen hatte. Ihre Taschenlampe flackerte. Die Batterie schien fast leer zu sein. »Was willst du mir damit sagen?« rief sie urplötzlich, ohne nachzudenken, in die Dunkelheit.
»Ich will dich fressen«,
wisperte ihr unverzüglich eine tiefe Stimme direkt ins Ohr. Und das Letzte, was Nina sah, als sie erschrocken herumwirbelte und ihre Taschenlampe in das teuflische Grinsen von ihrem Klassenkamerad Fabian richtete, war dessen Kopf, der auf einem dünnen, endlosen Hals saß und sich hinter Ninas Rücken zurück durch die Dunkelheit unter die Kellertreppe wand.
»Stinkian hat Hunger!«
Eklige Stinkian. Das hat mich sehr erinnert an, oh, mit diesen langen Armen. Einmal an Little Nightmares, was wir zusammen gezockt haben.
Eins oder zwei?
Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
Okay.
Mhm. Da gab es auch so ein Vieh mit so einem langen Arm. Und in irgendeinem Resident Evil 7, 6, weiß ich nicht mehr, da gab es so eine Oma, die nimmt irgendwann, gibt so eine Szene, die habe ich die ganze Zeit voll im Kopf gehabt, in der einen Situation bei dir, wo so eine Hand, so eine ganz lange Hand irgendwo rauskommt, noch schnell irgendwie, ich glaube, eine Lampe nimmt und sich wieder verzieht. Finde ich so ekelhaft. Finde ich so eklig.
Ja, wenn dann, ja, vielleicht ist das 7, ne? Da gibt's auf jeden Fall so eine alte,
so eine Frau, ne?
Ja,
ja, ja, ich glaube, das ist das. Ah, ah, der Stinkian. Okay, aber habe ich das richtig verstanden, dass zum Schluss ist quasi der abgeschnittene Kopf von Stinkian auf dem Arm.
Nicht.
Okay, weil ich habe mich gewundert. Ich dachte, dass wer auch immer das war, hat quasi Fabian getötet und dann so die Einzelteile genommen, so ein bisschen. Oder es ist Fabian, der aber eigentlich, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Der war ja vorhin normales Kind vom SV Gretschstoll.
Also bring die Namen nicht durcheinander, ne? Es gibt Benjamin.
Ist Benjamin der aus dem...
Benjamin ist der, der verschwunden ist.
Ah. Und
Fabian ist der, der auch gerne malt.
Ja, okay.
Den alle mobben,
ja,
weil er schlecht riecht.
Okay, dann habe ich es verwechselt.
Genau, Benjamin ist Opfer.
Ah, okay, dann habe ich den Namen zusammengebracht. Okay, ja, dann ist Benjamin der aus dem Gretschstoll.
Genau.
Ja, okay.
Ja, ja.
Alles klar, Stinkian. Bah. Und das, was sie findet, dieses Stück von der Jacke, ist dann von Benjamin.
Genau.
Ja, okay.
Genau, weil vorher wird noch einmal erwähnt, dass die Polizei nur an Fetzen einer Trainingsjacke.
Ja, ja, genau. Das hatte ich nämlich, aber genau. Ich dachte im Nachhinein, ich hätte die Namen verwechselt.
Ja, ja,
ja. Ja, okay. Ja, ich dachte erst, das geht in so eine Entführungsrichtung, weil ich dachte, du hattest schon mal so eine Geschichte, irgendwie das Haus auf dem Hügel, das alte Haus auf dem Hügel.
Oh, und da hattest du in derselben Folge das Haus und der Trauerweide,
ja,
oder so,
genau,
ne?
Genau.
Ah, oh ja, stimmt. Wo
und
die,
da
ja,
wurden die,
ja,
Kinder,
ja, ja,
entführt, oder irgendein Junge wacht dann auch da wieder auf und das Ende war ja auch so, nee, du kommst hier nicht raus.
Genau, ja,
und
stimmt.
Und ich dachte, es geht in so eine Richtung. Sie geht irgendwie zu dem alten Haus, findet da dann Benjamin, aber kommt selber auch nicht mehr weg, weil da irgendwer beide gefangen nimmt.
Ah, okay.
Ein bisschen, okay, so ist es ja, nur dass es nicht gefangen genommen wird, sondern
diesmal gibt es tatsächlich ein Monster.
Diesmal gibt es tatsächlich ein Monster und Happa Happa.
Mit langen Armen und einem langen Hals.
Was ist das eigentlich für ein Phänomen, dass wir, sobald irgendwelche Extremitäten einfach nur übernatürlich lang sind, ist es ultra eklig. So ein langer Hals, so ein lange Arme, ja, ist sofort, also nicht einfach lange Arme, ich habe auch lange Arme, aber das ist übelst lang. Ist einfach, du kannst einfach ein Monster machen, sieht genauso aus wie ein Mensch, hat aber einfach ein ganz lange Finger und es,
ja,
ist eklig.
Ja, es ist eklig. Ich kann es ja nicht sagen. Vielleicht hat das dieses, ja, wobei, nee, ich glaube, ich bin auch so jemand, der dieses wie heißt das?
Gigantomanie
schrecklich findet. Gibt es ja auch so Instagram-Videos,
ja,
die sehr unangenehm sind.
Ja, aber das ist ja mehr, dass du dich fühlst wie eine Ameise.
Ja, stimmt, das ist was anderes.
Das ist was anderes,
ne?
Als, ja, dass diese Überlänge. Gibt es bestimmt auch einen Namen für diese Phobie vor überlangen Gliedmaßen.
Aber es ist schon, ja, schon, oh, ja.
Aber es ist eigentlich fast egal, was. Nimm irgendwas.
Außer eine Giraffe, da ist es okay. Die hat einen langen Hals.
Stimmt, ja, aber wir kennen die ja auch so. Jetzt stell dir vor, die hat einen ganz kurzen Hals. Das wäre ein bisschen süß, glaube ich. Sieht aus wie ein Pferd dann.
Dann würde sie wie so ein Reh. So ein kleines Reh. Nur, ja, mit so einer schönen, mit so einem schönen Fell.
Das stimmt. Ja, finde ich ganz eklig. Stell dir vor, ganz lange Fußnägel ist ja auch, also wirklich fast alles. Du kannst ganz lange Wimpern.
Ja, das ist
so
halt, ja, aber das finde ich, ist halt so lange Nägel und sowas zu haben, das ist ja auch dann schon so fast schon so eine Sache von mangelnder Hygiene.
Ja, es ist,
das ist dann,
ja,
auch schon irgendwie wirklich eklig, nicht,
ja,
irgendwie übernatürlich, unangenehm eklig.
Stimmt, das kann ja jeder sich theoretisch wachsen lassen, ne? Gab's noch mal,
ja,
diese
auch so
eine,
wie Haare. Es gibt doch auch diese Leute, die dann
im Guinness-Buch
so
stehen.
Ja, und das, da denke ich mir auch so, oh, das ist doch mehr, das ist doch einfach nur eine Qual.
Ja.
Diese Frau oder der Mann, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine Frau mit den längsten Fingernägeln.
Ja,
das
die
ist
sich
doch
so aufrollen
eine Qual.
Schon.
Das,
ja,
ist wirklich,
du kannst ja einfach nichts
ab,
mehr machen.
Das tut so heftig weh dann.
Aber ich frage mich wirklich, also wenn ich überlege, wie schnell Fingernägel doch auch mal abbrechen können, wie die durchs Leben gehen,
ja,
muss.
Ja, eben, das ist eine Qual, das meine ich. Die kann nichts vernünftig machen.
Haben sich nicht auch ihre Finger so komisch aufgerollt? Ich glaube, du kannst
also
ja
gesund. Und auch mit Haaren ist das doch genau dasselbe. Also, es gibt ja einen Grund, warum man zum Spitzenschneiden geht. Ich meine, auf der anderen Seite, klar, wenn wir jetzt immer noch im Urwald leben würden oder so, dann würden wir auch nicht zum Friseur gehen, aber
nee, aber dann reißen
würden
wir, ja,
wir würden uns trotzdem aus Gründen die Haare schneiden, weil du wahrscheinlich sonst im Buschwerk hängen bleibst oder so bei der Jagd oder keine Ahnung.
Ich glaube, die fallen einfach von selber, irgendwann brechen die halt ab. Ich glaube
oder
halt, wenn du halt, wenn
glaube,
du so ein Urwaldleben führst, ich glaube, also du kriegst erstmal Dreads automatisch, weil dein Haar halt verfilzen.
Ja, stimmt.
Und ich glaube, erstmal sind die dann schon kompakter und ich glaube halt, ich kann mir vorstellen, dass die auch einfach, du hast immer mal irgendwo hängen und dann reißt ein bisschen was ab,
ja,
oder aus.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man da auch irgendwann gesagt hat, pass mal auf, ich glaube, es macht Sinn, wenn wir hier kurze Haare haben.
Mhm.
So aus so strategischen Gründen.
Kann
meinst
sein.
Du nicht?
Doch, kann
ich
mir, ich
meine, weil
vorstellen.
Früher hast du ja wirklich eigentlich alles Mögliche an irgendwelchen Entscheidungen, die du getroffen hast, waren aus
praktischen Gründen.
Willen,
ja.
So, genau, aus praktischen Gründen. Heute ist es ja schon lange nicht mehr so. Aber
ja, aber stimmt. Ich glaube auch, dass sie irgendwann gesagt haben, okay, bin hier zum dritten Mal hängen geblieben, schneid ab den Scheiß, wenn sie was haben. Ja,
genau,
stimmt.
Ja, ja, und dann, oder man hat gesagt, so, hier immer kahl rasieren, alle. Boah, da kommt schon ein Vogelnest aus deinem Dreads. Vielleicht lassen wir das mal. Machen mal hier Kahlschlag.
Würde mich auch interessieren, wann.
Du hast doch Dreads gehabt, ne?
Ich habe Dreads gehabt, ja.
Haben die eigentlich auch gestunken? Oder hast du die in irgendeiner Form, wobei, korrigier mich gern, aber dieses, also, wie pflegt man Dreads?
Du kannst sie normal waschen.
Ja, weil in meiner Vorstellung ist das so, du musst schon erstmal auch so einen Leidensweg gehen, damit du überhaupt welche bekommen kannst.
Das, ja, jein. Also es gibt ja verschiedene Arten, Dreads zu machen. Und die blöde Art ist halt, die irgend so komische Creme da reinzumachen, damit das zusammen babscht. Das ist halt Blödsinn, weil dann kannst du dich wirklich nicht waschen. Mhm. Ich hatte irgendwer bei uns auf der Schule, hatte halt irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre lang Dreads und dann kam er plötzlich mit normalen Haaren wieder zur Schule, weil er vermutlich die dann zum ersten Mal gewaschen und gekämmt hat. Mhm. Aber so wie meine Dreads halt waren, du häkelst die halt ineinander. Du tupierst die an, dann werden die halt so rau und filzig und dann häkelt man die ineinander, dass du quasi wie so eine feste Häkelmasse. Das heißt, die sind einfach verknotet und die gehen, kannst sie waschen, die gehen nicht einfach wieder auf. So. Und das Problem ist aber einfach nur, die sind dann wie ein bisschen so wie Schwämme. Das heißt, du wäschst die und die saugen sich halt mit Wasser voll und dann trocknest du die ab, aber dann kommt das Wasser von innen halt nach außen und das ist halt, die bleiben halt ewig feucht. Und dann gibt's halt das Problem natürlich, dass die schimmeln können so ein bisschen, also einfach, weil du musst sie vernünftig trocknen. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann so eine Trockenhaube gehabt, so ein Föhnding, was man da anschließt, damit ich die irgendwie, keine Ahnung, ewig lang trocknen kann, weil das halt wirklich lange dauert. Das ist halt nervig. Und du brauchst
also
halt
jetzt so mal eben am Wochenende mal mit ein paar Jungs zelten gehen.
Doch, kannst du machen.
Aber die Haare, also ja klar, schimmelt nicht sofort, aber du hast dann schon nasse Haare.
Ja, ich hatte dann teilweise einfach ewig so ein Handtuch da drum.
Krass.
Wie gesagt, das ist halt ein bisschen doof, weil die trocknen halt ewig langsam. Und du brauchst halt relativ viel Shampoo dafür, aber du kannst das ganz normal shampoonieren, riechen
die
auch gut.
Und die waren richtig lang?
Ja, so Schulterlänge. Also ich als ich die hab machen lassen, waren die relativ kurz, weil die ungefähr, wenn du deine Haare halt dann antupierst und einhäkelst, dann sind die ungefähr die Hälfte der Länge, weil die halt viel kompakter werden. Und dann irgendwann, ich hatte die halt ein paar Jahre und dann waren die irgendwann so Schulterlänge. Aber ich habe mich nicht gut drum gekümmert. Man muss eigentlich diesen Ansatz, eigentlich sind die voll viel Arbeit, weil du den Ansatz immer neu einhäkeln und einfilzen musst und so weiter. Zumindest ich als Weißer hab da mehr Arbeit.
Hast du wieder andere Kulturen angeeignet,
richtig,
ne, du altes Schwein.
Und die Quittung dafür war, dass ich mich viel drum kümmern musste. Und das habe ich halt nicht gemacht, deswegen war zum Schluss halt so ein ganzer Ansatz rausgewachsen schon.
Okay.
Und ja, die sahen zum Schluss schon, da waren viele lose Haare zwischen und sowas. Gibt schon einen Unterschied zwischen Dreads, um die man sich gut kümmert und welche, die man einfach nur hat. Und
okay,
ich hatte einfach.
Haben wir ja schon wieder einen spannenden Exkurs hier zur Haarpflege gemacht.
Ja, das war mein kleiner Dread-Exkurs. Wer ein Bild davon sehen möchte, gibt's auf meinem Instagram-Account. War eine wilde.
Hast du bei dir eins hochgeladen?
Ich glaube, bei mir gibt's noch irgendwo eins.
Jetzt nach.
Ja, guck mal. Ich glaube, ich habe da immer mal eins hochgeladen von meiner Mähne.
Ah, guck mal hier. Da ist es doch. Geil, da siehst du richtig geil aus. Da siehst du richtig geil aus. Als würdest du jeden Tag zwei Köpfe Bong flutschen. Hast du auch gemacht, ne?
Nee, nicht zu der Zeit.
Nicht zwei,
glaube ich.
Drei.
Nee, ich hab nie richtig Bong geraucht.
Nie richtig. So, jetzt mach weiter hier.
So, jetzt aber
hör
Schluss.
Auf hier, wir wollen nichts über deine Drogeneskapaden.
Du hast angefangen
hören.
Damit. Psst. So. Ich fange an mit meiner Geschichte von Folge 111 und sie trägt den Titel Das alte Klopfen. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Tag hier erinnern. An das seltsame Klopfen, das mir schon damals aufgefallen war, als ich die Schule zum ersten Mal betreten hatte. Ich war noch keine 25 Jahre alt und hatte gerade meine Ausbildung beendet, als ich das Inserat gesehen hatte. Hausmeister an der Highschool gesucht. Die Bezahlung war gut, es wurde eine Wohnung gestellt und in der Anzeige wurde betont, wie viel Eigenverantwortung, aber auch Freiheit der Job mit sich bringen würde. Natürlich hatte ich mich direkt beworben und gleichzeitig nicht wirklich damit gerechnet, dass sie mich nehmen würden. Zu jung, zu unerfahren, die typischen Antworten eben. Umso verwunderter war ich, dass ich nicht zu einem Vorstellungsgespräch, sondern direkt zu meinem ersten Arbeitstag nach St. Clouds eingeladen wurde. Irritiert wie ich war, schickte ich direkt einen Brief zurück, ob sie mich verwechselt hätten. Doch es hatte anscheinend alles seine Richtigkeit. Also saß ich zum Ende des Monats in der Bahn Richtung St. Clouds. Ich kannte den kleinen Ort nicht. Woher auch? Das 6000-Seelen-Städtchen war ja selbst mit einer Lupe auf der Karte von Maine kaum zu sehen. Doch da es außer ein paar Bekanntschaften und meinem verwitweten Vater, zu dem ich ohnehin kaum noch Kontakt hatte, nichts gab, was mich in meiner Heimatstadt gehalten hätte, war ich bereit für etwas Neues. Auch wenn ich zugegebenermaßen schon etwas überrascht war, wie klein und verschlafen St. Clouds tatsächlich war, als ich ankam. Kaum ein Mensch war auf den Straßen zu sehen, es gab nur wenige Geschäfte, die auch nur gerade so den Grundbedarf deckten und ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung verdiente ihren Unterhalt mit der Fischerei, weshalb die Stadt um den Hafen herum gewachsen war. Auch der Bahnhof lag direkt am Kai und so war die frische Meeresluft und das Geschrei der Möwen das erste, was mich nach dem Ausstieg aus der alten Bahn begrüßte. Gefolgt von dem schrillen Pfeifen des Schaffners, kaum dass ich einen Fuß auf den Bahnsteig gesetzt hatte. Anscheinend wollte außer mir niemand hier aus- oder einsteigen und so wurde keine Zeit verloren, bevor der Zug sich wieder auf den Weg machte. Kaum war er außer Hörweite, bildete das unentwegte Rauschen des Meeres, untermalt vom Geschnatter der Möwen, die einzige Geräuschkulisse. Ich schloss die Augen und atmete tief ein. Diese Ruhe könnte mir schon gefallen. Die Schule des Ortes war schon vom Bahnhof aus zu sehen. Nicht, weil sie besonders groß und imposant gewesen wäre, sondern weil sie auf einer erhöhten Klippe ein wenig südlich lag und von dort aus über die Stadt zu thronen schien. Die Wohnung, die mir zu Beginn meiner Tätigkeit als Hausmeister gestellt werden sollte, befand sich angeblich auch in der Nähe der Schule, weshalb ich mich auf direktem Wege dorthin begab. Zum Glück war St. Cloud so klein, dass ich auf ein Taxi oder ähnliches verzichten konnte. Zumal mein Reisegepäck nur aus meinem Reisekoffer voller Kleidungsstücke und einer kleinen Tasche mit Büchern und anderen persönlichen Dingen bestand. Viel mehr besaß ich ohnehin nicht. Als ich an der St. Clouds Schule ankam, war es bereits früher Nachmittag und die meisten Kinder schon auf dem Weg nach Hause. Nur einige Nachzügler trudelten noch aus dem Eingang des alten Backsteinbaus mit schwarzen Giebeln. Am Eingang stand ein Mann, den ich aufgrund seiner Kleidung direkt als den Rektor der Schule, Jeffrey Gleason, erkannte. Schon von Weitem schien auch er mich zu erkennen und nickte mir begrüßend zu, obwohl wir uns noch nie zuvor gesehen hatten. »Mr. Pitcher, schön, dass Sie da sind.« »Guten Tag, Mr. Gleason. Mr. Pitcher ist mein Vater. Nennen Sie mich gerne Franklin«, erwiderte ich. Ich fühlte mich bei Weitem noch nicht alt genug, als dass ich mich bei meinem Nachnamen angesprochen fühlen würde. »Wie haben Sie mich erkannt, wenn ich fragen darf?« Der Schuldirektor grinste kaum merklich. »Ich habe Sie eben nicht erkannt.« Er wartete für eine dramatische Pause, doch konnte an meinem ratlosen Gesicht absehen, dass ich mehr als diese Information brauchte. »Ich kenne sonst jeden hier in St. Clouds. Ein neues Gesicht fällt ziemlich auf.« Ich würde in den nächsten Wochen erfahren, dass er nicht der Einzige war, dem es so ging. Immer wieder sprachen mich Menschen mit meinem Namen an, die ich noch nie gesehen hatte. Neuigkeiten schienen so rar an diesem Ort zu sein, dass sie sich wie ein Strohfeuer an einem besonders trockenen Tag verbreiteten. Mr. Gleason führte mich in die Schule, deren Innenraum angenehm kühl war. Ein dumpfes, leises Gehämmer hallte durch die Flure, durch die letzten Schüler hinausliefen. Terrazzoboden erstreckte sich über die Flure und die Wände waren vor langer Zeit einmal weiß gestrichen worden. Beides war aber übersät von Streifen und Striemen der Schuhsohlen und dreckigen Handabdrücke, die kaum ein Lösungsmittel je wieder entfernen können würde. Der Rektor führte mich durch das Gebäude, zeigte mir die Unterrichtsräume, die Zimmer der Verwaltung und des Kollegiums, das Schulgelände und letztendlich die Heizungsräume und meine Wirkstätte. Mir fiel direkt auf, dass die Schule oberflächlich zwar relativ modern wirkte, unter der neuen Fassade jedoch unzählige marode Rohre liegen mussten und Stromleitungen, die längst ersetzt werden sollten. Als Mr. Gleason schon dabei war, abschließende Worte zu finden und mir den Schlüssel zu meiner Wohnung überreichte, wurde ich das erste Mal stutzig. Er hatte mir gar keine Kollegen von mir vorgestellt. Ich fragte ihn nach den anderen und er wurde seltsam verlegen. »Ach so, ja. Nun ja, Mr. Pitch... Franklin, entschuldige. Es ist so, Mr. Matthews, Ihr Vorgänger, hat uns ziemlich plötzlich verlassen. Von heute auf morgen. Wir waren zugegebenermaßen alle etwas enttäuscht und vor den Kopf gestoßen. Deshalb hatten wir es auch so eilig mit Ihrer Einstellung hier. Aber wir sind überzeugt davon, dass Sie den Anforderungen mehr als gewachsen sind.« Mit diesen Worten drückte er mir den Schlüssel zur Wohnung in die Hand und verabschiedete sich. Auf dem Weg in mein neues Zuhause grübelte ich. Deshalb also die Betonung der Eigenverantwortung und Freiheit in dem Inserat. Schon am nächsten Tag begann mein neuer Job. Und es war stressiger, als ich erwartet hatte. Nicht nur, weil direkt drei Toiletten verstopften und überliefen, nein, es fiel auch noch einmal der komplette Strom aus, weil ein Kind einen kaputten Toaster mitgebracht hatte und als ich die Sicherung wieder einschaltete, platzten vier Glühbirnen im Gebäude. Als die Kinder am Nachmittag aus der Schule quollen, war ich froh, den restlichen Tag in Ruhe arbeiten zu können. Denn natürlich endete mein Arbeitstag nicht mit dem Läuten der Schulglocke. Noch bevor die letzten Schüler das Gebäude verlassen hatten, rollten schon die Putzwegen des Reinigungspersonals über den Terrazzoboden und taten ihr Möglichstes, um dem täglichen Dreck unzähliger Kinder Herr zu werden. Während ich die Flure abging und überall nach dem Rechten sah, schaltete ich bereits einen Großteil der Lampen im Gebäude aus. Das grelle Licht der Leuchtstoffröhren brannte auf Dauer in meinen Augen und ich hatte den Vormittag über schon genug davon abbekommen. Als schließlich auch das Reinigungspersonal wieder gegangen war, zog ich endlich meinen Walkman aus der Hosentasche. Ich hörte gerne ein wenig Musik bei der Arbeit und jetzt, während des letzten Kontrollgangs, war eh niemand mehr da, den ich hören musste. Auch die Türen der Schule waren bereits abgeschlossen. Also spazierte ich pfeifend durch die Schule, kontrollierte, ob alle Fenster verschlossen und elektronischen Geräte abgeschaltet waren, sah noch einmal auf den Toiletten nach dem Rechten und tauschte die letzten Glühbirnen aus. Doch als ich gerade oben auf einer Leiter dabei war, die letzte Glühbirne zu wechseln, hörte ich trotz der Kopfhörer und der Musik ein Geräusch. Irritiert hielt ich inne, setzte die Kopfhörer ab und stoppte den Walkman. Das Geräusch kannte ich doch schon irgendwoher. Es war ein dumpfes Klopfen oder Hämmern, als ob etwas durch die Heizungsrohre hallte. Ich versuchte es zu orten, doch es schien von überall gleichzeitig zu kommen. Mal hörte ich es lauter von links, mal von rechts, mal schien es aus dem Boden zu dringen und mal direkt über mir. Stirnrunzelnd drehte ich die letzte Glühbirne weiter ein, als ich schnelle kleine Schritte vernahm. Vollkommen an die Stille der verlassenen Schule gewöhnt, fiel ich beinahe rückwärts die Leiter herunter vor Schreck. Gerade noch rechtzeitig konnte ich mich an einer Sprosse festhalten und obwohl sie stark anfing zu wackeln, kippte die Leiter nicht um. Ächzend trat ich herab und war froh, festen Boden unter meinen Füßen zu wissen. Doch ehe ich mich beruhigen konnte, hörte ich wieder Schritte. Direkt hinter mir. Ich fuhr herum, doch niemand da. Nicht mal eine Tür, hinter der jemand hätte verschwinden können. Plötzlich setzte das Klopfen wieder ein. Mal von links, mal von rechts. Dann wieder Schritte und als ich erneut herumfuhr, war ich sicher, etwas gesehen zu haben. Ich rief durch den Flur, doch erhielt keine Antwort. Irgendeines der Kinder schien sich einen Spaß zu erlauben. Langsam etwas verärgert stiefelte ich um die Ecke, um die der Schem gerade verschwunden war. Kaum konnte ich in den nächsten Flur einsehen, huschte am Ende schon wieder eine kleine Gestalt mit dunklen Haaren um die nächste Ecke und lachte. Ein hallendes Kinderlachen. »Hey«, rief ich hinterher, »du solltest längst zu Hause sein.« Doch mein Rufen blieb unbeantwortet. Ich beschleunigte meine Schritte und versuchte es einzuholen und bemerkte beiläufig, dass das seltsame Hämmern lauter geworden zu sein schien. Doch ich hatte jetzt keine Zeit dafür. Ich konnte unmöglich Feierabend machen, wenn hier noch ein Kind durch die Schule geisterte. Ich bog um die nächste Ecke, vorbei am Zimmer des Rektors, nur um kurz ein grinsendes Mädchen erkennen zu können, das lachend davonlief, sobald es mich erblickte. Ich lief jetzt beinahe. Keuchend polterte ich auf die nächste Ecke zu, schoss herum und kam stolpernd und verwundert zum Stehen. Keine 2 Meter vor mir stand eine Wand. Es war eine Sackgasse. Verwirrt schaute ich mich um, schaute sogar zwischen meinen Beinen durch, als ob das Mädchen sich hindurchgemogelt hätte. Doch natürlich war das Irrsinn. Nie im Leben hätte ich das nicht bemerkt. Ich kratzte mich erschöpft am Kopf und wurde still. Das Klopfen. Es kam aus der Wand. Direkt vor mir aus der Wand. Jetzt fiel mir auch auf, dass sie anders aussah als der restliche Flur. Die Backsteine waren unverputzt und nur überstrichen worden. Das muss irgendwann nachträglich zugemauert worden sein. Neugierde gewann die Überhand über meine Vernunft und ich zog den Hammer aus meinem Werkzeuggürtel. Ich holte aus, hielt kurz inne, um die Konsequenzen abzuwiegen und ließ den Hammer auf die Steine krachen. Nach wenigen Schlägen gab der erste Stein nach. Die Wand war schnell und unprofessionell hochgezogen worden, das hatte ich gleich gesehen. Trotzdem war ich überrascht, wie wenig Kraft es brauchte, um sie herauszuziehen. Nach 10 Minuten war eine Öffnung geschaffen, durch die ich mich hindurchzwängen konnte. Doch das brauchte ich gar nicht. Der restliche Raum hinter der Mauer war winzig, ein Kämmerchen. Darin befand sich ein uralter Boiler, der wohl vor der neuen Heizungsanlage im Keller für angenehme Winter gesorgt haben musste. Doch ich konnte direkt sehen, dass alle Leitungen der Anlage versiegelt und unbenutzt sein mussten. Man hatte einfach neue angelegt, statt die alten zu erneuern. Doch warum wurde die Kammer überhaupt zugemauert? Jetzt erst fiel mir auf, dass das Klopfen aufgehört hatte, ohne dass ich eine Ahnung hatte, wieso. Ich starrte den Boiler und die Steine vor mir noch eine Weile ratlos an und dachte an all die zusätzliche Arbeit, die ich dadurch haben würde, bevor ich zurück in mein kleines Büro schlenderte. Es war genug für heute. Genug für einen ersten Tag. Ich räumte gerade meinen Werkzeuggürtel zurück in meinen Spind und wechselte meine Schuhe, als ich stolpernd gegen den Schrank stieß und etwas mit einem dumpfen Krachen auf meinen Kopf und dann vor mir zu Boden fiel. Es war ein altes, in Leder eingebundenes Notizbuch, in das jemand Zeitungsberichte geklebt hatte. Neugierig hob ich es auf und blätterte durch die Seiten. Sofort erkannte ich das Schulgebäude auf den Schwarz-Weiß-Fotos wieder. »Tragischer Todesfall im Waisenhaus«, lautete die Überschrift. »Waisenhaus?« Ich blätterte weiter. »Polizeiermittlung im Kinderheim von St. Clouds«. Wieder blätterte ich weiter. Auf der nächsten Seite war endlich ein vollständiger Artikel eingeklebt mit dem Titel »Todesfall durch zu strenge Bestrafung. Wie viel ist zu viel?« Darunter wurde von einem Mädchen berichtet, das an einen Boiler gekettet wurde. Eine Strafe, die, wie sich herausstellte, im Waisenhaus gang und gäbe war. Doch dieses Mädchen war verhungert, weil tagelang niemand nach ihr gesehen hatte. Ich blätterte weiter, sah Artikel über die Schließung des Waisenhauses, über den Umbau zur Schule und wiederholte Ausfälle des alten Boilers, bis ich plötzlich verstand und mir einen Reim auf die seltsamen Geräusche machen konnte. Mein erster Tag an der St. Clouds-Schule ist mittlerweile über 20 Jahre her. Der alte Boiler wurde schon vor langer Zeit entfernt und auch die alten Rohre wurden im Laufe der Zeit aus den Wänden gerissen. Doch noch immer hört man das alte Klopfen hin und wieder durch die Flure des Gebäudes hallen. Und wann immer ich dann die Zeit dafür habe, gehe ich zu der Stelle, an der der Boiler gestanden hatte und das Klopfen hört im Nu auf. Ich glaube, das arme Mädchen will einfach nur nicht mehr alleine sein.
Ganz kurz.
Ja.
Was hast du gesagt? Mein letzter Arbeitstag ist 20 Jahre her?
Nee, mein erster Arbeitstag.
Ja, genau.
Ja.
Also er ist da immer noch, der Hausmeister.
Ja.
Okay. Das heißt, er hat sich da mit dem Mädchen angefreundet, mit dem kleinen Geist und zündet da eigentlich immer eine Kerze an, wenn sie da wieder klopft und
mehr oder weniger, ja.
Warum hat denn der andere aufgehört ganz schnell? Weil es da ein bisschen klopft? Was ist das denn für ein ängstlicher Hausmeister? Also wenn da jetzt nicht viel passiert, die macht ja scheinbar nichts.
Auch nee, die macht
klopft.
Nicht.
Und die vielleicht ärgert sie denn mal ein bisschen, wenn sie da lacht und immer vor ihm wegläuft. Na gut, vielleicht kommt man da nicht so mit zurecht.
Aber muss ja auch schon länger klopfen dann eigentlich, ne? Also, das ist ja nicht erst seit einem Tag zu.
Nee, aber er war ja, der Vorherige war ja wahrscheinlich nicht so lange da.
Nicht so lange da, meinst du?
Nee, glaube so, ich nicht,
ja.
Wenn er so Hals über Kopf abhaut.
Mhm.
Also, unser Protagonist hat ja auf jeden Fall seinen Traumjob gefunden, wie man feststellt. Der ist dann nämlich ganz heimisch geworden. Okay, also eine Schule, die früher mal ein Waisenhaus war und da haben die ihre Kinder aber ordentlich gefoltert und teilweise an Boiler gekettet. Was gang und gäbe war, das verstehe ich nicht. Warum kettet man jemanden an Boiler? Also ist der warm und das ist die Strafe oder wird der... Warum an den Boiler? Warum kettet man den nicht einfach an einen Baum?
Das wäre einfach die stille Treppe im Haus.
Und dann hat man da einfach vergessen hinzugehen. Oder, also ich hoffe, dass das eine ausgedachte Geschichte ist. Ja, wobei, ne, ja, da gibt's ja auch schon wieder so den einen oder anderen Hinweis. Diese Geschichte fand auch im Bundesstaat Maine statt. Und wir wissen ja, wer gerne mal in Maine seine gruseligen Geschichten stattfinden lässt. Tja, ob der Direx das weiß von der Schule? Auf jeden Fall, ja gut, es wird nicht klar, ob die es wissen, ne? Wobei, der war schon ein bisschen sketchy, als er da erzählt hat, dass der andere Typ so Holz über Kopf, wir wissen auch nicht warum.
Polter die Polter.
Genau, also wahrscheinlich wissen die es und haben auch ihren Deal gemacht mit dem Geist. Also ich meine, das ist so das Ding, die tut ja nichts. Die ist da halt gestorben und jetzt kommt die da nicht weg.
Und klopft ein bisschen rum.
Klopft ein bisschen rum, das ist so wie die maulende Myrte.
Oh, stimmt.
Die sitzt da immer noch in ihrem bescheuerten Klo.
Und Maul.
Warte mal, wie ist das denn nochmal? Es gibt doch, ist das nicht so, dass es in Harry Potter ganz kurz mal definiert wird, warum man ein Geist ist? Wird man nicht gefragt oder so? Wirklich, gefährliches Halbwissen. Aber
ja,
ist das nicht irgendwie so, dass die sich das so ein bisschen aussuchen können?
Das überlege ich auch gerade. Wie wird man denn nochmal ein Geist?
Weil, wenn das so ist, warum entscheidet die doofe Kuh, sich weiterhin in diesem Klo zu wohnen und ein Geist zu sein? Vor allem, die kommt ja sonst nicht mehr so oft vor, ne? Ich glaube, die kommt nochmal in Teil 4 vor. Da sagt sie Harry das mit dem Ei. Wahrscheinlich kommt die noch irgendwann mal so ein paar Nebensätzen vor, aber nur in Kammer des Schreckens ist sie so ein richtiger Charakter eigentlich, ne?
Ich google das gerade.
Ah, ich weiß es nicht mehr genau.
Hier schreibt jemand, bei dem fast kopflosen Nick war es so, dass der Angst hatte, weiterzugehen. Also es ist so eine, scheint eine intuitive, unbewusste, gefühlsgeleitete Entscheidung zu sein. Die Myrte hatte das niedere Bedürfnis, sich an Olive zu rechnen. Okay.
Zu rächen.
Ja.
Ach stimmt, die mobbt sie ja immer, ne?
Ja, der blutige Baron und die graue Dame haben beide ein extrem schlechtes Gewissen und können sich deshalb nicht von dieser Welt trennen. Binz hat seinen Tod nicht bemerkt und macht das rein aus reiner Gewohnheit weiter wie zuvor. Aber es war nur so ein
Peeves
Forum.
Ist ein Poltergeist, das ist nochmal was anderes.
Ja, der sieht ja auch ganz anders aus, ne? Peeves ist ja, glaube ich...
Naja, Peeves sieht man, also man sieht ihn nie in den Filmen.
Nee, in den Filmen ist er raus, aber ich meine, dass Peeves doch bunt ist oder sowas und irgendwie so bunte Farben hat. Alle anderen Geister sind so
halt... In den Videospielen ist er immer blau.
Sicher? Ich dachte, der wäre immer bunt.
Wobei, vielleicht war der auch im alten PlayStation-Spiel blau, weil so mal alle Geister aussahen. Keine Ahnung. Okay, wir schweifen ab. Also die kommt da auch nicht weg. Tja, die Arme. Ey, ich bin auf die Auflösung gespannt. War mal so eine richtige Gespenstergeschichte eigentlich, ne? So ein Gespenst.
Ja, stimmt. Ist auch nicht so ein Dämon.
Passiert nicht so viel. Die ist auch nicht so bösartig. Die ist halt da und lacht und klopft und verschwindet in der Wand wie so ein Gespenst.
Und kann einfach noch nicht ganz weg.
Und dann findest du irgendwann raus, es gibt irgendein Notizbuch, wo drin steht, da wurden mal Kinder gefoltert im Waisenhaus, bevor es eine Schule war. Und dann weißt du auch, aha. Ja, nicht so oft.
Stimmt.
Eine klassische Schauergeschichte.
Das ist wirklich so eine klassische Schauergeschichte. So.
Ja.
Sehr oldschool.
Wie hieß der Kollege? Ist nur ich, ne?
Der hat einen Namen, weil der andere anspricht. Ach ja, Mister.
Das ist mir nicht ganz klar geworden. Weil dann hat die Geschichte, weil ich dachte irgendwie, okay, es geht auf jeden Fall, diese ganze Stadt ist weird.
Ach so.
Aber dann hat es so einen Turn gemacht und ist dann, nee, die Stadt ist nicht weird. Mhm. Oder, weil am Anfang hat sie ja noch so, dann ist dieser Direx so und sagt so, wir wissen noch nicht genau, warum der weg ist. Uiuiui. Mhm. Und denkst so, irgendwas ist hier los. Mhm. Hier ist was faul. Und dann ist aber, nee. Also das Einzige, was hier vielleicht faul ist, ist, dass es irgendwann mal ein Waisenhaus war. Aber warum wissen die alle, wer er ist?
Einfach, weil das ein ganz kleiner Ort ist und die kennen sich alle.
Aber woher wissen sie sofort, wer er ist, als er zum ersten Mal in dieser Stadt ist? Haben die da eine Bewerbung rumgereicht oder was?
Naja, irgendwer weiß, wir kriegen einen neuen Hausmeister. Das spricht sich sofort rum. Und da gibt es ein neues Gesicht in der Stadt. Na gut, das muss er halt sein.
Okay, so war das auch gemeint. Es war jetzt überhaupt nicht mit einem Hintergedanken, die sind alle weird und hier wird's.
Nee, mehr so.
Okay. Von wegen sehr kleines Kaff und die fiebern schon seit Wochen hin.
Wenn du nicht von da kommst, dann wissen das alle.
Okay, gut. Gut, dann habe ich das auch verstanden.
Genau, er hieß Franklin Pitcher.
Franklin Pitcher. Ich glaube, der hat auch ganz gerne mal den einen oder anderen Pitcher da getrunken, ne? Pitcher, das war früher bei uns so ein richtiges Event.
Ja, also Pitcher bestellen, ne?
Ich komme ja vom Dorf.
Ja.
Und wir sind früher immer zuerst also Paddy's Pit hier in Bremen, ist direkt am Hauptbahnhof. Und das war der erste Punkt, wo man hingeht, wenn man aus dem Bahnhof kommt. Und dann gibt's nicht mehr. Früher ist man dann noch in Stubo gegangen danach. Aber immer schön Paddy's Pit und dann Pitcher trinken mit, dann teilt man sich halt.
Aber das ist auch immer die Sache. Das ist auch geil. Man dachte damals aber auch immer, das lohnt sich viel mehr. Das
lohnt sich ein bisschen, aber auch halt nur, wenn du das mit Fern, wenn du halt einen so einen Arsch hast, der sich die ganze Zeit sich die Biere da einschüttet, dann hast du.
Vor allen Dingen ist so ein Pitcher halt, also ich dachte damals auch immer, mit dem Pitcher haben wir ein bisschen länger was, aber gehst dann allen einmal was ein,
ja,
das Ding
also wenn, ja, wenn du dir, aber es ist ein bisschen billiger. Also wenn du jetzt mit drei Leuten zum Beispiel ein Bier, also in den Pub gehst und dir einen Pitcher holst, das ist billiger, als wenn du dir drei Bier holst.
Ich finde Pitcher ist irgendwie so eine angenehme, also wenn du mehr davon hast, ist halt so ein bisschen, ich gieß mir auch nochmal was nach. Das ist irgendwie so chillig, finde ich.
Ich mag das auch. Ich bin irgendwie echt selten im Pub.
Ich will auch mal wieder hin.
Aber ich war irgendwann, letztes Mal waren wir nochmal auf dem Absacker, nochmal im Haggerty's hier im Viertel. Und
da war ich auch. Ach nee, warte, da war ich nicht dabei. Wo war ich denn da, Christoph?
Da warst du nicht dabei, weil das quasi ein.
Ich hab da irgendwie nichts von mitgekriegt.
Nee, da musst du dich bei deinem Postboten beschweren.
Ja.
Ich weiß nicht, warum du die Einladung
immer komisch. Nicht. Komisch. Ich hätte auf jeden Fall Lust gehabt, wollte ich nur ganz an dieser Stelle noch einmal sagen.
Ja du, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es hier raus. Josh, das hast du noch letzte Folge gesagt. Muss man dein Verhalten überdenken.
Ja. Ich weiß doch, irgendwer hat letztens kommentiert bei einem unserer Reels, dass sie es so schön finden, dass man merkt, dass wir auch privat befreundet sind.
Stimmt.
Ich, offensichtlich nicht, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, die das geschrieben hatte. Ich dachte das auch. Ich habe es auch gelesen, dachte, ja, stimmt.
Also Josh ist seit den letzten Jahren immer an meinem Geburtstag nicht da.
Es stimmt tatsächlich.
Und dieses Jahr auch nicht.
Nee, das stimmt.
Das ist eine Schweinerei. Mhm. Aber es war irgendwie ganz witzig, weil wir haben dann auch einen Pitcher bestellt und dann, irgendwie habe ich mich wohlgefühlt. Weil das ist da auch immer so schön voll.
Ja.
So, die Leute sind alle immer sehr beseelt, habe ich das Gefühl.
Ich finde das Geilste ist immer noch, wenn irgend so ein irischer Folk-Music-Typ da irgendwie ist und dann singt noch irgendwer was auf Englisch.
Und ich mag das auch, dass wenn der Service Englisch redet. Das passt dahin. Halt, aber ich mag das nicht in so fancy Bars.
Was wolltest du gerade noch sagen?
Weiß ich nicht.
Ach so. Ja, ich finde.
Stimmt, wollte ich Danke sagen.
Du wolltest Danke sagen? Ja, würde ich mich anschließen.
Wahrscheinlich.
Es gilt übrigens auch jetzt für diese Folge, das, was für die letzte Folge galt. Diese hören nämlich jetzt unsere Patreons und Steadies schon eine Woche vorher. Deswegen wird es auch diese Folge, die wir jetzt vorproduziert haben, eine Woche vorher geben für unsere Patreons und Steadies. Wir haben sie nun mal schon fertig. Wir wollen aber für die normalen Hörerinnen und Hörer den Rhythmus beibehalten.
Ja.
Aber eine Woche vorher könnt ihr gerne haben. Und das in diesen Genuss kommen auch Anja und Anna-Luise, die unsere Patreon-Supporter geworden sind. Und Sandra kann bei Steady in dem Steady-Feed diese Folge eine Woche vorher hören. Viel Spaß damit und vielen Dank für euren Support.
Ja, vielen, vielen Dank. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, wenn ihr unsere Folgen werbefrei hören wollt, wenn ihr diese Folge eine Woche früher hören wollt, wobei, ich weiß gar nicht, wenn ihr das dann schon gehört habt, dann habt ihr die Folge ja auch schon gehört.
Ja.
Aber wenn ihr in den Genuss kommen wollt von Bonusfolgen, von ein paar Videos und ihr uns einfach mal ein bisschen was zurückgeben möchtet, dann tut das gerne unter www.geschichtenausdemaltbau.de oder in der Folge in den Shownotes. Da findet ihr alle Links zu allen Plattformen. Und da sagen wir natürlich Danke. Dankeschön, wenn ihr das machen wollt und freuen uns.
Wenn ihr uns unterstützen wollt auf dem Weg zur Selbstständigkeit, damit ich irgendwann genug Geld hiermit verdiene, damit ich den Supercut für die Überleitung machen kann, dann ist das der Way to go auf jeden Fall.
Genau. Ansonsten supportet uns gerne auch mit einer Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast und Spotify. Vielen Dank an alle, die das regelmäßig machen, die uns da bewerten. Vielen Dank auch an alle, die bei Spotify uns nicht nur eine Bewertung geben, sondern zu jeder Folge Feedback geben. Das kann man nämlich auch. Vielen, vielen Dank für alle Nachrichten auch, die wir bekommen, sei es bei Instagram oder auch per Mail. Nochmal, es tut uns leid, wenn wir wirklich nicht immer sofort und schnell und zuverlässig auf alles antworten. Es ist wirklich, wir sind schon nicht so riesig, ne? Also wir haben ja auch nur irgendwie 10.000 Follower und ein paar zerquetschte. Und es ist schon echt viel. Ich will mir gar nicht manchmal vorstellen, wie das ist bei Leuten, die so über 100.000 und noch mehr haben, wie viel die kriegen. Und wenn du dann von denen eine Antwort kriegst, dann musst du dich manchmal fragen, mein lieber Scholli.
Ja. So,
und wir versuchen das auch zu machen.
Wir haben halt leider kein Management hier hinter, was sich um sowas kümmern kann. Oder?
Genau, wir haben kein Social Media Management, also dann schreibt ihr mit uns.
Ja.
Und genau, also vielen Dank an alle und auch an alle, die uns E-Mails schreiben mit Feedback, mit Input, mit Hörergeschichten. Wir küssen euer Herz, wir freuen uns da sehr drüber, über den ganzen Support, der auch, sage ich mal, nicht in irgendwelchen monetären Mitteln zu uns fließt. Das ist sehr, sehr schön und vielen, vielen Dank auch dafür.
Es motiviert uns immer wieder hier weiterzumachen, dass wir hören, dass es doch so viele von euch da draußen gibt, die sich das gerne antun, hier zu hören, wenn wir wieder unser Halbwissen von uns geben. Das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel.
Genau, und obwohl das für unsere Hörerinnen und Hörer dann schon zu spät ist und du wieder da bist, wünsche ich dir jetzt einen schönen Urlaub.
Oh ja, danke schön. Ich muss noch vorher ein bisschen was machen.
Ja.
Aber.
Ah, ich muss auch noch was machen. Ich muss nämlich packen. Ich fahre morgen nach Wien.
Hä?
Ja, ich bin über Pfingsten in Wien.
Echt?
Ja.
Okay,
und ich habe noch einen Gutschein fürs Kriminalmuseum.
Geil. Oh, Leute, wir kriegen in 2 Wochen wieder so eine richtig schöne Detective-Geschichte von so einem Oldschool-Detective, der im Kriminal, der irgendwelche super Sachen irgendwie, ich sag's euch, wie es ist, da kommt was demnächst auf uns zu.
Wer weiß. Jetzt wünsche ich euch ein tolles Wochenende. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
Fabian, den alle Stinkian nannten und der jetzt seit knapp einem Jahr in ihre Klasse ging.
War das dein Spitzname nach der Fahrt, als du dich in Scheiße gesetzt hast?
Stinkkopf.
Christoph Stinkkopf.
Ach, warte mal, aber du hast doch den Hals allergeilsten genommen. Josh Klo, Mann. Da komme ich immer noch nicht drauf klar.
Das ist immer noch so lustig.
Komm, Klo, Manuel, hältst mal lieber die Backen jetzt.